Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese uns die Pfingstgeschichte aus der Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 13. Wir stehen vor Gottes Wort auf. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn an jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Und nun komm, Herr Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Liebe Gemeinde, in Schleswig-Holstein hält sich hartnäckig ein Gerücht, dass vor langer Zeit dort ein gläubiger Pastor in Dithmarschen gewesen ist, also Dithmarschen da, wo sie den letzten Missionar verbrannt hatten mal irgendwann. Und er wollte seinen ungläubigen Bauern das Pfingstwunder verdeutlichen und deshalb übergab er vor Beginn des Gottesdienstes dem Küster eine lebende weiße Taube. Und die sollte genau in dem Augenblick von der Empore losfliegen, wenn er am Schluss seine Predigt ausrufen würde, und nun komm, Heiliger Geist. Der Küster war einverstanden. Nach einer mitreißenden Predigt hob der Pastor die Arme zum Himmel und rief, nun komm, Heiliger Geist. Nichts tat sich. Er rief noch einmal, und nun komm, Heiliger Geist. Tat sich immer noch nichts. Dann das dritte Mal, und nun komm, Heiliger Geist. Er tönte die leise Stimme des Küsters von der Empore. Herr Pastor, den Heiligen Geist hat die Katfreden. Auf Deutsch, Herr Pastor, den Heiligen Geist hat die Katze gefressen. Ja, da ist viel Wahres dran. Wir sehen aber, dass 10% der Deutschen heute genauso wenig Ahnung haben von dem, was Pfingsten gefeiert wird, wie damals. Und eigentlich müsste man von einer Zweieinigkeit sprechen, Gott Vater und Sohn, weil man vom Heiligen Geist nichts mehr weiß und nichts mehr damit anfangen kann. Wir wollen damit etwas anfangen können und deshalb fragen wir jetzt als erstes, das ist der erste Punkt heute, wer ist der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist? Ich habe eben zu Beginn gebetet zum Heiligen Geist, das habe ich schon früher auch getan, ich bin ja schon etwas länger Pastor. Und dann kamen hinterher Leute zu mir, die zitterten vor Angst und sagten, das wäre doch Spiritismus, man könnte doch nicht mit Geistern reden. Da haben sie vollkommen recht. Mit Geistern soll man nicht reden. Man kann das, aber der Teufel lügt immer. Und wer meint, er könnte Christ sein und gleichzeitig Spiritismus betreiben, der hat sich schwer geschnitten und sollte sich über nichts Böses in seinem Leben wundern. Aber der Heilige Geist, der hat mit Geistern nichts zu tun. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Eine Person, nicht nur eine Kraft. Viele denken, wenn wir vom Heiligen Geist reden, da kommt die Kraft Gottes. Ja, der Heilige Geist hat Kraft. viel Kraft. Er kommt ungeheuer kräftig. Aber das ist nur eine Eigenschaft. Er ist eine Person. Und in ihm selbst kommt Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Die Dreieinigkeit. Man kann zu einer Person ein sehr persönliches Verhältnis haben. Auch zum Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, wir können diese Person des Heiligen Geistes betrüben. Epheser 4, Vers 30. Betrüben. Jede Gleichgültigkeit, die wir an den Tag legen, jede Verweigerung, wo wir uns von ihm nicht ziehen lassen, macht ihn traurig. Der Heilige Geist ist solch eine Person, die man traurig machen kann. Und deshalb warnt uns die Bibel, betrübet nicht den Heiligen Geist. Und die Bibel gebraucht eine Reihe von Bildern und Beschreibungen, um uns das Wirken des Heiligen Geistes als Person auszudrücken, ihn herauszustellen, damit wir ja nicht glauben, bei Geist handelt es sich um etwas Nebulöses, so ein Flattermann, den man nicht genau greifen kann. Die Bibel berichtet hier, wie der Heilige Geist über die Menschen kommt, über die, die auf ihn gewartet haben. Und das ist nur verständlich, wenn Lukas, der das hier schreibt, in Vergleichen redet, wie von einem gewaltigen Wind, wie von Feuer. Das kann man gar nicht genauer ausschreiben, aber uns reicht das ja schon. Es ist anders, als wenn ein Sturm irgendwelche Dächer abdeckt oder wenn Feuer orkanartig sich ausbreitet. Wir haben das gerade gesehen, wie beinahe eine ganze Stadt in Kanada ausgelöscht worden wäre. Er kommt wie ein Wind. Wie mit Feuerzungen. Und dieses Feuer soll uns durchglühen. Feuer läutert. Feuer heißt, das Falsche wird ausgebrannt. Und ich wünschte mir, dass dieses Feuer auf uns fällt, so wie es damals auf die Jünger zu Pfingsten gefallen ist. Wir wissen, dass Feuer eine vernichtende Kraft hat. Und ich wünschte, diese vernichtende Kraft würde in unserem Leben sich darstellen für unsere Sünde. Und dann wissen wir auch, dass Feuer etwas anderes bedeuten kann. Nichts mehr mit Sünde. Im Gegenteil. Dass eine Leidenschaft angesteckt wird. Eine Leidenschaft bekommen diese Menschen damals. Und ich wünsche uns diese Leidenschaft für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Ich kann das nicht machen. Und du kannst das nicht machen. Aber wir bitten darum, können die Hände hinhalten im Heiligen Geist und sagen, ja, Herr, Heiliger Geist, schenke dich mir. Und dann kommt er wie ein Wind in dein Leben hinein und mit großen Brausen ist er damals zu den Jüngern gekommen, nicht wie ein zartes Lüftchen, das kann er auch, aber hier kommt er wie ein Sturm und durchfegt das Leben, das alles hinauswirft, was nicht in ein Christenleben passt. Ein Sturm kann zerstörerische Wirkung haben, das wissen wir. Wir wissen, was ein Tornado bewirken kann, aber für Christen bedeutet das Rückenwind, wenn der Heilige Geist wie ein Sturm in unser Leben kommt. Ich segel ja gerne. Und wenn ich dann auf der Ostsee irgendwo am Segeln bin, freue ich mich immer, wenn wir einen achterlichen Wind haben. Dann weiß man, mit diesem Rückenwind, da kann man gut weiterkommen. Wenn man immer gegen ankreuzen muss, das ist mühsam. Macht doch nicht so viel Spaß. Aber mit dem Rückenwind. Und so will der Heilige Geist ein Rückenwind sein für uns. Und viele von uns kennen das, wenn sie am Strand spazieren gegangen sind. Und da merken sie, so ein richtiger Januarsturm kommt da entgegen. Ne? Und dann muss man dagegen kämpfen, ankämpfen. Und dann merkt man, wie anstrengend das ist, gegen den Sturm anzugehen. Und wenn man dann umkehrt, wie leicht es dann ist, wenn man den Sturm von hinten hat, wenn man vorwärts getrieben wird. Und so soll Gottes Geist in dein Leben einbrechen. Dich vorwärts treiben, dir den Rückenwind geben, den du brauchst. Und damit sind wir schon bei dem, was der Heilige Geist tut. Das ist der zweite Punkt. Beim ersten halten wir fest, Christsein, das ist kein Synonym für Schlaftablette oder Langweiligkeit. Christsein heißt Sturm und Feuer, da wird es aufregend. Das zweite, was tut der Heilige Geist? Da steht im Hafen von Jakarta eine junge Missionarin und freut sich unbändig. Denn das Schiff, das da gerade anlegt, das bringt ihr das lang ersehnte Auto, einen VW. Dieser ist eine Gabe von Missionsfreunden aus Deutschland. Der VW wird ausgeladen. Die Missionarin setzt sich hinein, sie dreht den Zündschlüssel. Nichts passiert. Sie dreht noch einmal. Nichts passiert. Sie dreht ein drittes Mal. Nichts passiert. Sie untersucht das Auto. Es ist tadellos. Alles ist in Ordnung. Und dann öffnet sie die Haube und sieht, dass während der langen Überfahrt der Schiffsfahrt irgendein gescheiter Mensch den Motor ausgebaut. Und so steht dieses kostbare Gefährt ohne Motor da. Ihr könnt euch leicht denken, wofür mir das zum Bild geworden ist. Ne? Also, sieht Kirche ohne Christsein heute so aus? Ein Karosserie-Christentum? Äußerlich kann alles in Ordnung sein, aber der Karren bewegt sich nicht. Die Kirche kann alles hegen und pflegen. Die Pastoren können sauber gewaschen sein und sich anständig benehmen. Die Musik kann wunderschön sein, die kirchlichen Gutachten, warum es nicht vorwärts geht, wissenschaftlich, gediegen, hervorragend. Aber der Karren bewegt sich nicht einen Millimeter vom Fleck. Dein Leben als Christ kann tadellos aussehen. Sonntagskirche, in der Woche an jedem Tag eine Andacht, 10% deines Eigentums für die Gemeinde und Mission, Hauskreis, Chor und so weiter und so fort. Das ist eine gute äußere Form. Aber wenn der Motor fehlt, kommt dein Glaube nicht vom Fleck und die Freude fehlt. Autos ohne Motor rollen nur, wenn man sie abschleppt oder wenn es bergab geht. Und viele sogenannte Christen leben ohne Christus. Und da wundert man sich dann, dass man laufend Leute abschleppen muss oder warum sie sich nur bergab bewegen. Unser Leben besteht doch nicht nur aus Talfahrt. Wir wollen doch auch die Hügel, die Berge, die uns im Wege liegen, auch die wollen wir überwinden. Und so lautet die Frage dieses Tages: Willst du, dass Jesus der Motor deines Lebens ist? Willst du, dass er im Heiligen Geist dich ausfüllt? Voll vom Heiligen Geist sollen wir sein, randvoll. Wo der Heilige Geist ist, da werden wir erfüllt. Das ist neues Leben, das ist der Motor, der uns in Gang bringt. Das ist der Motor, der uns bewegt. Dann können wir Freude haben und Friede und Liebe und Demut und Geduld und Sanftmut und Keuschheit. All die wunderschönen Dinge, von denen Galater 5,22 spricht, die Früchte des Geistes. Der Heilige Geist will euch begeistern. Damit das nicht falsch verstanden wird, begeistern heißt nicht, dass einer seelische Zuckungen kriegt und einfach high ist. Nichts gegen Gefühle, die dürfen im Glauben auch sein. Aber der Heilige Geist turnt einen nicht an. Das ist doch keine Droge. Der Heilige Geist macht neu, er heilt Wunden, er heilt Verletzungen, die wir in unserer Seele davongetragen haben. Er heilt Krankheiten, auch körperlich. Aber das ist ganz nüchtern, ganz nüchtern. Und so mancher, der sich brüstet mit Träumen, Eingebungen und Visionen, musste merken, das ist nicht der Heilige Geist, das waren Blähungen seiner Seele. Der Heilige Geist gibt auch Träume, auch Eingebungen, Visionen, aber das ist nüchtern und das hat alles eine Dienstfunktion. Was tut der Heilige Geist jetzt für uns? Er dolmetscht uns Jesus. Er bringt uns zu Jesus. Er macht uns gleichzeitig mit Jesus. Das hat Kierkegaard gesagt, der Philosoph. Der grässliche Graben der 2000-jährigen Geschichte, der zwischen Jesus und uns ist, ist weggenommen. Der Heilige Geist bringt uns zusammen mit Jesus unmittelbar. Er schenkt uns Jesus ins Herz. Und jeder, der sich zu Jesus bekennt, darf wissen, ich trage seinen Geist. Ich bin ein Stück von ihm, von Jesus. Rechnest du damit? Bist du ein Stück von ihm? Ein besseres Stück kann es gar nicht geben. Das darf sich durchsetzen in unserem Leben. Das darf uns verändern. Martin Luther hat gesagt in seiner Pfingstpredigt 1532, Jesus Christus allein vermag der Heilige Geist auszulegen. Der arme Heilige Geist weiß sonst von nichts. Drastisches Wort. Jesus allein. Ein Gitarrenspieler lachen die Leute aus, wenn er nur auf einer Gitarre spielt, die nur noch eine Seite hat. So geht es dem Heiligen Geist. Er kann nur auf einer Seite spielen. Jesus allein. Und mit dem bringt dich der Heilige Geist zusammen und dann passiert etwas. Wo es Glaube gibt, wo die Kirche Jesu Christi lebt, da sorgt im Hintergrund der Geist Gottes für neues Leben und frischen Wind. Ohne den Geist Gottes wären die Jünger zum Wochenfest auch zusammengekommen. Sie hätten sich wohl auch gefreut an der Gemeinschaft untereinander und in den Gesprächen wären die Erinnerungen an Jesus aufgefrischt worden. Aber die Leute hätten ungestört ihre Opfergeschäfte tätigen können. Und auf der einen oder anderen Seite hätte man vielleicht gehört, man hört gar nichts mehr von der Sache mit Jesus. Sie scheint sich wohl erledigt zu haben. War wohl doch nichts dran. Doch Gott selbst sorgt dafür, dass in die ängstliche, verschüchterte Schar der Jünger Mut und Tatkraft kommt. Sein Wirken drängt sie hinaus unter die Menschen und schenkt ihnen Worte, die Gehör und Beachtung finden. Und was sich so ruhig und völlig bewegungslos hinter verschlossenen Türen getan hat, das wird nun in die Öffentlichkeit getragen. Und ihr merkt, wie notwendig wir den Heiligen Geist brauchen. Wie viele Lähmungserscheinungen haben sich bei uns breit gemacht? Wie viel Resignation? Wie viel Gleichgültigkeit, Verkrustung, Lieblosigkeit, Mutlosigkeit? Ach, der Katalog ist lang. Dagegen brauchen wir wieder den Heiligen Geist. Da wird einer gefragt, wo haben Sie denn Pfingsten verbracht? Und auf diese Frage gab er eine verblüffende Antwort. Auf der Autobahn hinter einem VW. So hat Gott sich das nicht gedacht mit Pfingsten und dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die lebensverändernde Kraft. Er macht aus ängstlichen und verzagten Menschen mutige, standfeste Zeugen für Jesus. Er bringt Verzankte wieder zusammen und versöhnt sie miteinander. Er ist größer und stärker als jede Selbstbehauptung und Selbstgerechtigkeit. Bei ihm lernt man wieder, Jesus die Ehre zu geben. Es gibt einen Insider-Bonmot: Wenn Gott seinen Geist von der Kirche abziehen würde, blieben immer noch 95% der Arbeit bestehen, so als ob nichts geschehen wäre. Gilt das auch für mich? Müsste auch bei mir mal wieder Bilanz gezogen werden? Ist das, was wir tun, richtig vor Gott? 5% nur noch Heiliger Geist? Kommt Gott darin überhaupt vor oder würde das alles auch ohne ihn laufen, genauso auch weiterlaufen? Dann bleibe ich doch lieber bei den 5%, die merken, wenn Gott seinen Geist von der Kirche abzieht. Bei denen, die darunter leiden und beten wird, dass der Heilige Geist sich ihnen wieder zuwendet. Ohne den Heiligen Geist brauchen wir nicht groß zu arbeiten. Natürlich können wir manches auf die Beine stellen. Kein Problem. Aktivitäten zu entwickeln, kein Problem. Aber wir wollen kein Unterhaltungsprogramm. Wir wollen, dass Menschen neu werden und sich ändern. Wir wollen die Menschen mit den Augen von Jesus sehen. Und wir wollen die in ihrer Gottlosigkeit verlorene Menschheit versuchen zu retten. Und das können wir nicht aus eigener Kraft oder eigener Fähigkeit. Das können wir nur dann, wenn Gott uns dazu seinen Geist gibt. Damit sind wir beim letzten Punkt. Zu wem kommt der Geist? Zu wem? Die Bibel beschreibt uns das so. Sie waren alle beieinander an einem Ort. Warum? Weil Jesus ihnen gesagt hatte, wartet und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann haben sie es getan. Und daraus lernen wir eine ganze Menge. Der Heilige Geist kommt zu denen, die Jesus aufs Wort glauben, die auf ihn hören und tun, was er gesagt hat. Der Heilige Geist kommt hier zu den Jüngern, die tun, was Jesus ihnen sagt. Erstens, indem sie warten. Das ist schon schwer. Zweitens, indem sie beten. Und drittens, indem sie zusammen beten und warten. Und viertens, indem sie einmütig warten und beten. Das ist das Geheimnis lebendiger Gemeinden. Sie sind immer Gemeinschaftsbewegungen. Immer. Und den Gemeinden, die in die Jahre gekommen sind, muss man das immer wieder neu durchbuchstabieren. Da ist so viel verkrustet und festgefahren. Und die frommen Individualisten, die nur für sich leben wollen, ohne den Bruder und die Schwester im Glauben, die sind alle mal Spinner geworden oder haben ihren Glauben verloren. Wir brauchen diese neue Gemeinschaft. Wir brauchen nicht nur die Institution Kirche, das Haus. Natürlich braucht man das. Jede Gemeinde, jede Bewegung wird auch immer Institution sein. Das geht gar nicht anders. Aber wir brauchen Menschen, die entflammt sind vom Glauben und in einer atheistischen Umwelt, die uns herabzieht und die uns prägt, brauchen wir Brüder und Schwestern, mit denen wir zusammenkommen können, mit denen wir zusammen beten können, mit denen wir einmütig zusammen sein können. Warum also haben Christen, warum haben Gemeinden Lähmungsschwierigkeiten? Warum sind Gemeinden so öde, so langweilig, so tot, zum Ausspucken lau? Weil sie keinen Wert auf Einmütigkeit legen. Es ist ihnen egal, was die anderen denken. Sie denken nicht im Traum daran, zusammenzukommen und zu warten und zu beten, dass Gott seine Kirche wieder mit Leben erfüllt. Wer will schon warten? Warum geschieht so wenig? Beten, warten, zusammen warten, einmütig zusammen warten, das ist uns gegen die Natur. Nicht alle, die zu Pfingst in Jerusalem waren, haben den Heiligen Geist empfangen. Die anderen, Vers 13, die hatten ihren Spott und sprachen, seht einmal, die sind besoffen und das am frühen Morgen. Und dann noch im Namen Gottes auftreten. Also auch sowas kann passieren. Und die Bibel sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Warum nicht? Weil er erfüllt ist, restlos erfüllt. Nicht vom Heiligen Geist, sondern von dieser Welt. Wir schwimmen in einem Meer von Lüge und Hass, von Neid und Egoismus, von Ehebruch und Hurerei, von Mord und Totschlag in Wort und Tat, von Sorgen und Ängsten. Wir schwimmen mit in einem Meer von Konsum und Vergnügen, von Sucht und Trieb. Vieles sieht ganz harmlos aus, aber es erfüllt uns ganz und da passt nichts anderes mehr hinein. Ich habe hier ein wunderschönes Produkt der deutschen Plastikindustrie mitgebracht. Eine Schale, durchsichtig, aber kann jeder sehen, nicht von überall. Ne? Diese Schale ist gefüllt mit Wasser und wenn ich sie ein bisschen bewege, muss ich aufpassen, dass nichts rausschwappt. Man kann man auch sehen, ne? Und in dieser Schale schwimmt in dem Wasser ein Schwamm. Man sieht, wovon er voll ist. Vollgesogen von dem, was man denkt. Vollgesogen von dem, was man redet. Vieles ist klar. Vieles ist Sünde. Vieles ist schierer Atheismus und Verführung und erfüllt uns mit einem fremden, unguten Geist. Vieles ist nicht klar und sieht ganz harmlos aus, aber hinter so vielen harmlosen Dingen steht die Macht des Bösen, ein fremder Geist. Da liegen morgens die Bibel und die Zeitung nebeneinander. Die Zeitung ist an und für sich eine harmlose Sache, denkt man, dachte man. Natürlich, wer will was gegen Zeitungen sagen? Und dann wird dieses Harmlose auf einmal zur Verführung, weil es viel interessanter ist, die Zeitung zu lesen, als die Bibel zu lesen. Da kommt man nicht mehr zum Bibellesen. Natürlich geht man gerne feiern. Man feiert Sonnabendabends, es ist ja auch ganz harmlos. Und dann kommt man so spät ins Bett, dass man am Sonntag nicht mehr zum Gottesdienst kommt. Man merkt, dahinter steht eine andere Macht. Man will beten. Und gleichzeitig sieht man eine schöne CD, die wollte man doch immer schon mal hören, und legt sie auf und dreht die Musik voll auf und zur Stille vor Gott kommt es nicht mehr. Natürlich ist Musik etwas Schönes, Aber in der fremden Hand, in der fremden Macht, sorgen wir uns voll mit lauter Dingen, die nicht gut sind und die uns nicht geistlich bestimmen. Der bayerische Bischof Hermann Betzel hat gesagt, hinter so vielen harmlosen Dingen stehen oft anspruchsvolle Dämonen. Ich wiederhole den Satz nochmal. Hinter so vielen harmlosen Dingen stehen so oft anspruchsvolle Dämonen. Was füllt dich aus? Beruf, Sorge, Angst, Bitterkeit, Verletzungen, die andere dir zugefügt haben, deine eigene Schuld. Jesus will es dir abnehmen, damit sein guter, heiliger Geist dich erfüllen kann. Bist du dazu bereit, dass Jesus dich an die Hand nimmt, dass er ausdrückt, was nicht in dich hineingehört? Keine Angst. Er zerstört keine Persönlichkeit. Keine Angst. Er vernichtet nicht Menschen und macht sie zu Leuten mit gebrochenem Rückgrat. Keine Angst. Er lässt das Gute. Aber das Böse, das uns falsch ausfüllt, das drückt er aus. Das ist zum Schluss die Frage an dich. Willst du das? Wenn nein, dann sag dem Glauben Ade, denn dann kann Jesus nichts für dich tun. Wenn ja, dann wirst du erfahren, was es heißt, wenn Jesus einen an die Hand nimmt, wenn er ausfüllt, wenn er erfüllt, wenn er uns seinen Geist schenkt. Und deshalb beten wir zum Schluss, komm, Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Komm, Heiliger Geist, kehr bei uns aus. Amen.